So, schön sind wir da. In diesem Waldhütli, eben im Schermen, hört man mich überall. Ich versuche genug laut zu reden und sonst einfach dazwischen sagen und sagen, hey, ein bisschen lauter bitte. Dann geht das auch. Ich nehme euch heute in diesen ersten paar Minuten auf eine Geschichte mit, wo man jetzt wahrscheinlich sich nicht so gut reinversetzen kann mit dem Wetter. Und zwar ist das an Weihnachten 2013 gewesen. Da bin ich mit OM auf der Logos Hope unterwegs gewesen. Und wir hatten die Möglichkeiten gehabt, nachdem wir ein paar Wochen in den Arabischen Emiraten gewesen sind, haben wir die Möglichkeit gehabt, endlich auf die Malediven zu gehen. Jetzt, vielleicht habe ich das geschichtlich schon mal erzählt. Ich will es heute einfach nochmal erzählen für die, die es noch nicht gehört haben oder falls ich es noch nie erzählt habe. Jetzt, Malediven sind ja wunderschöne Inseln. Es regnet ein bisschen weniger auf den Malediven. Es hat wunderschöne Sandstrände, so richtig Reisekatalog-Feeling. Ein Problem bei den Malediven ist allerdings, wenn man so den Open Doors Christenverfolgungsindex anschaut. Habe ich nachgeschaut, ist das im Jahr jetzt sind Malediven auf Platz 14, wo die Christen am meisten verfolgt werden. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das vor 7 Jahren auch nicht viel anders gewesen. Das heisst, du bist auf einem Schiff mit 400 jungen, größtenteils jungen, motivierten Leuten. Motiviert sind alle gewesen. Und du bist eigentlich da gewesen, um das Evangelium weiterzuerzählen. Du bist da gewesen, um den riesen Büchervorrat, den wir auf dem Schiff hatten. Das ist wirklich ein ganzes Deck von einer Autofähre, ist umgebaut worden für Bücherlager. All das haben wir eigentlich unter die Leute bringen. Und jetzt ist es aber so, dass es in diesen Ländern mehr oder weniger Einschränkungen gibt. Du darfst mal ein bisschen mehr sagen, mal ein bisschen weniger sagen von Jesus. Und bei den Malediven ist wirklich einfach zero. Hast du nichts von Jesus erzählen, kein Wörtchen, also buchstäblich. Ein falscher Mucks und sie hätten uns wieder aus dem Hafen geschickt. Keine Bücher, die auch nur irgendwie mit Glauben oder Christentum zu tun hat. Ein Beispiel, wir haben in der Kochabteilung haben wir ein Buch gehabt mit Rezept und das hat geheißen die grosse Kochbibel oder so. Dann gab es rausnehmen. Und die Zensurbehörde hat mehrere Tage lang gewütet bei uns im Bücherladen und es hat sich gestapelt. Wir haben kaum mehr gewusst, wo wir hin mit diesen Büchern, die wir alle nicht dürfen ausstellen. Und noch ein anderes Beispiel, in der Rätselabteilung, ihr kennt wahrscheinlich die Wortgitter, oder? So die Wortgitter mit den Buchstaben, wo man muss Wörter finden. Oder? Haben die da so durchgeschaut und dann ist eins der Lösungswörter ist gewesen, Kathedrale. Dann hat es gesagt, gut, die ganze Rätselabteilung muss zu. Und schlussendlich ist eigentlich nicht mehr viel übrig geblieben vom Bücherladen. Erzählen haben wir auch nicht mehr dürfen. Und ich bin, und viele andere ist auch so gegangen, ich bin völlig perplex gewesen. Ich dachte, jetzt sind wir da extra angekommen. Was machen wir jetzt eigentlich auf diesen Malediven? Also außer auch die Sonne geniessen. Ich meine, wenn man schon mal relativ Budget auf die Malediven kommt, wird man wäre ja gelogen, wenn man nicht einmal die Sonne ein paar Minuten geniesst und Inseln. Und dann hat uns der Chef von meiner Gruppe, das war so ein richtig cooler Engländer, der Zackbum, das war so ein richtiger Anpacker, der hat gesagt, ist nicht schlimm, wir können ihnen nichts von, also ist nicht schlimm, natürlich, es wäre gut gewesen, wenn wir ihnen das Evangelium so vermitteln können, aber wir machen das Beste daraus. Wir können zwar nichts erzählen. Wir können ihnen keine christlichen Bücher verkaufen, keine Bibel in die Hand drücken. Aber etwas können wir machen. Wir können die 3 Tage, die wir haben, nutzen, um in Beziehung zu treten mit den Malediven. Mit ihnen Austausch haben, mit ihnen Gemeinschaft haben. Dass sie bei uns irgendwie sehen können, da ist irgendetwas anders. Und in dem Moment ist mir irgendwie klar geworden, wie wichtig das auch ist, wie man Beziehung zueinander lebt. Ich meine, Oder man hat alle Beziehungen, Familie, Arbeitskollegen und so weiter. Aber dann ist auch noch, wie viel wir über unseren Glauben an Preis geben, wie wir Beziehungen leben. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir Gott mit unserem Handeln, wie wir Beziehungen leben, können ehren. Und jetzt ist auch heute die dritte Predigt von unserer Predigtserie Reset, zurück zum Wesentlichen. Und vielleicht nimmst du dir heute Morgen auch etwas mit, wo du dir denkst, oh, da müsste ich vielleicht auch nochmal auf den Reset-Knopf drücken und mich wieder ein bisschen an dem orientieren, was wirklich zählt. Jetzt ist das ja mit diesen Beziehungen so eine Sache, oder? Seit der Mensch von Gott geschaffen worden ist, lebt er eigentlich in Beziehungen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, statt gerade schon, ich glaube im zweiten Kapitel vom ersten Mosebuch, ganz am Anfang. Der Mensch als Beziehungswesen, das ist so richtig in ihm drin, in ihn eingelegt. Aber jetzt ist es auch so, dass es mit dem Sündenfall auch so eine Sache ist mit diesen Beziehungen. Und zwar ist nicht nur die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott gestört worden, sondern auch die Beziehung vom Mensch zu Mensch. Und es hat, wir kennen die Geschichte alle, die Berichte, es hat nicht lange gedauert, bis es Krach gegeben hat und Zoff. Die Menschen haben ganz vieles gemacht, aber nicht unbedingt das, wo Gott die Ehre gegeben hat. Stichwort Kain und Abel, schon so früh hat es so eine riesige Krise in Beziehungen gegeben. Wir kennen natürlich auch alle die 10 Gebote. Und es ist interessant, es gibt etwa 8, also wahrscheinlich gibt es mehr, aber es gibt 8, mindestens 8 Varianten, um die durchnummerieren. Je nachdem, Christen oder auch die Katholiken, die haben auch eine andere Nummerierung und im Judentum gibt es wieder verschiedene. Aber abgesehen von dem kann man ganz klar sagen, die eine Hälfte ist dazu da, um die Beziehung vom Mensch zu Gott zu regeln. Und die andere Hälfte ist dazu da, die Beziehung vom Mensch zu Mensch. Und wir erinnern uns vielleicht noch, also ich mag mich noch erinnern, weil ich die Predigt geschrieben habe vor 2 Wochen, wo die Stelle im Markus-Evangelium gekommen ist, wo Jesus gefragt worden ist, was ist eigentlich das höchste Gebot? Und dann hat er ja gesagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist das höchste Gebot. Und was hat er als zweites gesagt? Genau, du sollst auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und auch da ist es wieder. Jesus betont, wie wichtig auch die Beziehung von Mensch zu Mensch auf der Horizontalen, auf dieser Beziehung ist. Und wenn es jetzt einfach nur so einfach wäre, dass es mit einmal 10 Gebote geben, geregelt ist, oder? Aber die Berichte im Alten Testament, die sind eigentlich ein, ja, teilweise auch ein deprimierendes Beispiel dafür, was alles passieren kann, wenn Beziehung untereinander von den Menschen nicht stimmt. Es hat zwar schon solche gegeben, die völlig so gelebt haben, wie es Gott hat wollen, aber es hat auch die anderen gegeben. Und oft sind sie auch in der Mehrzahl gewesen. Wir lesen viel von Streit, wir lesen viel von Missvertrauen. Denken wir zum Beispiel an David und seinem Sohn, um Absalom. Und die ganze Situation ist so verkorkst gewesen, dass eigentlich Gott selber hat müssen auf den Reset-Button hauen, dass wir überhaupt das können in Angriff nehmen, wo Jesus uns da mitgegeben hat. Lieb Gott von ganzem Herzen, zum den Bruch vom Mensch und Gott, der da dazwischen ist, wiederherzustellen. Und zum den Bruch überwinden, hat Jesus ans Kreuz müssen. Und darum feiern wir ja Gottesdienst, zum Gott die Ehre, dass er das gemacht hat. Und dann das Zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Obwohl man im ersten Moment nicht gerade denken würde, dass es irgendwie fest miteinander zusammenhängt, hängt es doch viel damit zusammen, ob ich darauf vertraue, ob ich das wirklich glaube, dass Jesus gestorben ist, um den Bruch zwischen Menschen und Gott zu beseitigen. Wenn ich mich darauf einlasse, auf das Wagnis, und ich ein Ja dafür habe, dass Jesus für mich gestorben ist, dann haben wir die Möglichkeit, das alte Leben, das wir in der Bibel lesen, das alte Leben, der alte Mensch, hinter uns zu lassen. Und jetzt die ganz Fitten, die wissen ja wahrscheinlich im Epheserbrief, ist das ja so ein Thema, oder? Alter Mensch, neuer Mensch, altes Leben, neues Leben. Im letzten November habe ich ja mit dem Dick zusammen eine Predigtserie gemacht zu Epheser 2. Da haben wir auch schon einiges darüber gesagt, aber das ist natürlich schon klar, das ist jetzt schon passé. Und ich habe heute einen Abschnitt von 10 Versen mitgebracht in Epheser 4. 10 Vers, ich weiß, ist ein bisschen viel, aber ich gehe nicht jedes Detail darauf ein. Aber ich wollte Epheser 4, Vers 22 bis 32 vorlesen. Ihr dürft natürlich Handys zücken oder Bibeln zücken oder einfach zuhören. Weil ich glaube, es liegt einfach auch ein grosser Wert drin. Ich habe gedacht, soll ich verschiedene Vers rauspicken und die dann einfach zusammenfügen. Und dann denke ich, nein. Ich glaube, es liegt auch ein grosser Wert darauf, das Gesamte anzuschauen, damit man wirklich den Bibeltext im Kontext verstehen kann. Und dass man einfach den Text auf uns wirken lassen kann. Darum lese ich jetzt Epheser 4, 22 Vers, von 22 bis 32. Paulus sagt dort den Epheser, oder er schreibt ihnen besser gesagt, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben nichts verloren. Genauso wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ja, der Paulus geht in dieser Passage, und eigentlich auch sonst im Epheserbrief, richtig ins Detail ein und stellt das eigentlich wirklich bildlich dar, was es bedeutet, was das neue Leben für meine Beziehungen bedeutet. Aber die Darstellung, wenn ich jetzt einfach bei Vers 25 eingesetzt hätte, boah, da ist ganz viel, was auf einen zukommt, was man nicht soll. Und das ist ein Und es kann zu einem richtigen Kampf und einem Knurz werden und einem Krampf, der einen verleidet, wenn nicht an erster Stelle das Betätigen vom Reset-Knopf steht. Ihr wurdet gelehrt, nicht so weiterzuleben wie bisher, sondern den alten Menschen abzulegen und euch in eurem Geist und Denken erneuern zu lassen. Ja, nicht mehr weiterleben wie vorher, schrieb der Paulus da. Reset. Der Geist uns Denken erneuern lassen. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man das Gerät neu startet. Gut, die heutigen Geräte sind ein bisschen schneller als die von früher, aber wenn man so einen alten PC neu gestartet hat, da hast du noch guten Kaffee können gehen nehmen, bis alles wieder aufgestartet ist. Es geht einen Moment. Es geht nicht von jetzt auf nachher, bis der Reset durchgeführt ist. Und das bringt eigentlich auch Paulus in diesem Vers zum Ausdruck. Der Paulus redet von einer Erneuerung von Geist und Denken. Und die Erneuerung, die Paulus meint, das ist nicht etwas, was gerade von jetzt auf nachher passiert, sondern es ist ein Prozess. Schon im Griechischen kommt das immer wieder. Es ist ein Prozess, wo man das Leben lang dranbleibt. Ja, der Geist und der Sinn und das Denken von dir und von mir muss statt da beständig erneuert werden. Immer wieder erneuert werden. Und mit dem ist innerste Denken und Fühlen vom Herz gemeint, vom Mensch gemeint. Der Kern von mir, oder so wie ich denke, beeinflusst natürlich auch, wie ich handle, was ich mache. Und der Paulus schreibt etwas noch vor unserer Passage, die ich vorgelesen habe, in Vers 17. Dort sagt er, bei denen, die Gott nicht kennen, die richtet sich aus nach Nichtigem, nach Bedeutungslosem, wo es eigentlich nicht darauf ankommt. Und er sagt, durch die menschlichen Gedanken, die die haben, weil sie Gott nicht kennen, entstehen böse Gedanken, die zu bösen Taten auch führen. Und das ist es eigentlich, was mit dem alten Leben, mit dem alten Mensch auch gemeint ist, wo man hinter sich lässt und sich stattdessen auf den Neustartprozess, auf den Erneuerungsprozess einlässt. Und jetzt kann man sich ja fragen, so der Wechsel von alter Mensch, neuer Mensch, altes Leben, neues Leben, ist das so, bei meiner Bekehrung bin ich 1% neuer Mensch, 99% alter Mensch und dann nach 10 Jahren irgendwie 50-50 oder wie ist das? Nein, der Erneuerungsprozess ist etwas, das im ganzen Leben stattfindet. Aber die Bibel sagt etwas ganz Interessantes. Sie sagt, wenn jemand zu Christus gehört, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du eine neue Schöpfung. Also 100% neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wie es im 2. Korintherbrief steht. Sünden sind vergeben. Und seit der Bekehrung ist das Leben neu. Das alte Leben liegt hinter mir. Und der neue Mensch, gemäß Epheser 4 steht da, der ist nach Gottes Bild geschaffen. Und weil wir, wenn wir uns darauf einlösen und uns in das neue Leben reinwachsen, dann geben wir Gott damit auch die Ehre. Der neue Mensch ist nach Gottes Bild geschaffen. Es findet ein Umdenken statt in unserem Herz, in unserem Denken. Es steht da, das Kennzeichen, das Markenzeichen von diesem neuen Leben ist Gerechtigkeit und Heiligkeit. Aber wo kommt das her? Gerechtigkeit, Heiligkeit. Es steht, sie kommt aus der Wahrheit vom Evangelium, dass Jesus für uns für deine Sünde gestorben ist. Darum legt alle Lüge und Falschheit ab. Jetzt springt der Paulus in die Passage, wo es richtig konkret wird, wo man sich es bildlich vorstellen kann. legt alle Lüge und Falschheit ab. Jetzt ist eigentlich klar, wenn man sich, wir haben es von dieser Wahrheit gehabt, und wenn die Wahrheit vom Evangelium mein Leben verändert, von Grund auf, ja, da kann man sich fragen, wie kann da noch Platz sein für Lügen? Wie kann da Platz sein für Unwahrheit? Wenn wir ja auf die Wahrheit gegründet sind. Und jetzt ist interessant, es steht ja da nicht nur die Verneinung, so wie wir uns das 10 Gebote gewöhnt sind, du sollst nicht lügen. Können wir sagen, gut, ich lüge nicht. That's it. Da steht explizit im Epheserbrief steht noch das Gegenteil. Es steht, nicht lügen, legt die Lüge und Falschheit ab. Und dann haltet euch aber an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Also nicht nur, macht es nicht, sondern macht aktiv das Gegenteil, macht das Gute davon. Und das ist eigentlich grundlegend, ein grundlegendes Prinzip von dem neuen Mensch, was es bedeutet, das neue Leben. Anstelle von meinen alten Gewohnheiten, das soll ich mir Lüge oder Unwahrheit sagen, kommt, wird etwas ersetzt, aktiv ersetzt durch etwas Gutes, durch etwas Positives, durch bessere Gewohnheiten. Und ich glaube, wir können Gott ehren, indem wir die alten Gewohnheiten vom alten Mensch ersetzen durch gute, bessere Gewohnheiten, die von Gott kommen. Und wenn wir da weitergehen im Text, dann haben wir da auch noch etwas von der Versöhnung. Die Bereitschaft, sich zu versöhnen mit Leuten. Zwar steht dort, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht, und gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und jetzt, ich glaube, jeder von uns ist schon unzählige Mal in Zorn reingerutscht. Meistens ein Zorn über andere, klar gibt es auch Zorn über sich selber oder so, aber oft ist es ja über andere. Und etwas, was man glaube auch versteht, wo mir wahrscheinlich wieder zustimmen, wenn ich zornig auf jemanden bin, dann ist es ein relativ schmaler Grad, um nicht sich auch noch gerade zu versündigen dabei. Und ja, ich kenne die Stelle natürlich, wo Jesus die Geldwechsler aus dem Tempel raustreibt und dort wirklich, also auch Hand anlegt, zornig ist. Und ich würde das, was Jesus dort gemacht hat, so eine Art gerechten Zorn nennen. So einen gerechten Zorn und das Entsetzen über Sünde, wo Jesus dort gepackt hat. Aber da, ich würde auch da sagen, die Gratwanderung so schmal, also ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich so richtig auf 180 oben bin und irgendwelche, keine Ahnung, Geldwechsler aus dem Tempel würde raustreiben, ich glaube, ich hätte mich da gerade schon innerhalb Millisekunden wahrscheinlich versündigt. Und darum sagt uns der Paulus, hey, bevor es Nacht wird, leg den Zorn ab. Auch der gerechte Zorn. Nimm das, was dich gefrustet hat am Tag, das, was du dich darüber geärgert hast, was dich aufgeregt hast, nimm es nicht in den nächsten Tag rein. Hey, so schnell kommt Bitterkeit, kommen schlechte Verhaltensweisen. Ich kenne das selber leider aus meiner erweiterten Familie, wo jemand nicht hat können, einen Zorn ablegen über Jahrzehnte. Hey, und das tut dieser Person überhaupt nicht gut. Und ich wünschte, dass die Person die Bitterkeit könnte ablegen. Aber es hat sich so tief reingefressen. Hey, so schnell werden wir auch nachtragend, oder? Weil du denkst, hey, der, weißt du? Du hast damals das und das gemacht. Jetzt muss man gar nicht so kommen. Noch ganz genau vor ein paar Monaten ist das passiert. Jetzt kannst du abfahren. Nimm den Zorn nicht in den nächsten Tag mit. Und wenn ich das so lese, dann denke ich mir, das klingt wie so eine Binsenwahrheit, weißt? So etwas, wo jeder wird zustimmen. Ist ja klar, nimm den Zorn nicht in den nächsten Tag mit. Aber ich glaube, da liegt wirklich, das ist eigentlich so ein richtiger Lebenstipp, wo uns Paulus mitgibt. Nimm den Zorn nicht in den nächsten Tag, weil so viel Schmerz und Verletzungen daraus entstehen, wenn du es machst. Gib Gott die Ehre. Da wird das aktive Gegenteil. Gib Gott die Ehre, indem du am Abend in dich gehst und den Zorn bei Gott deponierst. Und eigentlich hängt damit auch der Vers 29 zusammen. Dort steht, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Okay, gut, das ist schon mal beim Autofahren recht schwer. Je nachdem, wo man unterwegs ist. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut und angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, auch wohltun. Jetzt, was ist ein böses Wort? Weißt du, was ist ein böses Wort? Das Fluchwort. Okay, ist relativ offensichtlich. Aber es geht auch noch tiefer. Und zwar finden wir heraus, was damit gemeint ist, mit dem bösen Wort, indem wir die zweite Vershälfte anschauen. Und das Gegenteil von dem bösen Wort ist nämlich, was ihr sagt, soll gut, soll angemessen und soll hilfreich sein und wohl tun. Das heisst, ein böses Wort ist etwas, wo der andere nicht auferbaut, was nicht hilfreich ist, wo nicht förderlich ist und wo letztendlich auch die Gemeinschaft vom Lieb von Jesus auch stört, weil wir ja jeder ein Glied von diesem Lieb sind. Es ist interessant, wenn man das so liest, man könnte glatt denken, das ist irgendein Lehrbuch über gewaltfreie Kommunikation. Das habe ich auch ein paar Sachbücher im Schrank. Tönt eigentlich recht ähnlich. Aber es ist so viel mehr. Das gehört zum neuen Leben, sich auch in dieser Hinsicht zu erneuern lassen. Wenn ich mich einbringe irgendwo, baut es den Leib Christi auf oder baut es eher ab? Verletzt sich jemand damit? Ich glaube, das gute Wort, das Gegenteil vom bösen Wort, das trifft in die Situation, wo es nötig ist. Wo man selber mit den besten Absichten vielleicht auch mal etwas muss ansprechen muss, ja, wo einfach dran ist. Nicht einfach die Augen zudrücken. Oder wo es Trost und Ermunterung braucht. Wo jemand in Not ist, da tut ein gutes Wort aufbauen, tut ein gutes Wort stärken. Und so kann ich zu dem Sprachrohr von Gott werden und ihm damit die Ehre geben, indem ich zu seinem Werkzeug werde, zu seinem Instrument werde, wo Gott kann gnädig an einem Mitmenschen, an einem Kollegen, an einem Geschwister, die was auch immer, wo wir Gottes Gnade so können, überbringen. In Vers 30, das verdeutlicht den Aspekt noch wieso, er beleidigt nicht den Heiligen Geist, hat auch viele Facetten, ich gehe jetzt nicht auf alles ein, aber ich glaube, wo jemand, oder wo ich ungerecht oder sagen wir unbrüderlich mit oder über einen Mensch rede, dann trifft das nicht nur den Mensch selber, sondern auch der Heilige Geist in mir. Der Heilige Geist ist etwas, was mit der Bekehrung in unser Leben hineinkommt. Und es ehrt ihn wohl kaum, wenn ich als Kind von Gott, weiß nicht wie, über andere Personen redet, wo auch zum Glied, wo auch ein Glied sind an dem Lieb. Und wir haben im Vers 31, bringt der Paulus nochmal so einen richtigen Katalog, oder? Sagt, Bitterkeit, wo wir uns verletzt fühlen und nachtragend sind, Wut und Zorn, wo wir ausrasten auf 180 sind und Beherrschung verlieren, wütendes Geschrei, hässiges Umschreien, Verleumdung, schlecht über jemanden reden, diffamieren oder irgendeine Form von Bosheit. Hey, mit dem, sagt Paulus, mit dem, ihr lieben Epheser und ihr lieben Leimetaler, sind alle angesprochen, sollen dir nichts zu tun haben. Das gehört zum alten Leben und nicht zum neuen Leben. Da gilt es, eine Gewohnheit, eine schlechte Gewohnheit vom alten Menschen zu ersetzen mit einer guten, mit einer besseren, gottgewollten Verhaltensweise. Und das finde ich so ein toller Abschluss von dieser Passage. Geht viel mehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wo jemandem etwas fehlt, hey, da kann ich vielleicht konkret mit meiner Hand oder wie auch immer, kann ich konkret Beistand leisten. Wo jemand in Not ist oder irgendwie völlig niedergeschlagen, da kann ich mit meinem aufbauenden Wort Gott ehren und Hilfe anbieten. Da kann ich gütig und barmherzig Menschen begegnen. Und das heisst auch, dass ich nicht empfindlich, sondern empfindsam Menschen oder reagieren. Oder? Nicht empfindlich, so, gerade eingeschnappt. Empfindsam, okay, was liegt dahinter? Da Verletzungen, wie kann ich helfen? Und dazu natürlich die Bereitschaft zu vergeben. Wer kann vergeben? Da bin ich überzeugt, der hält alte Rechnungen nicht offen. Wenn ich vergeben kann, wie kann ich dann 20 Jahre oder noch mehr nachtragend sein, bitter sein? Vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Und da stimmt gerade das Vater Unser an. Vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Sagen wir schon unzählige oft mal im Vater Unser gesagt. Ganz konkret im Alltag anwendbar. Und ja, hey, das ist Reset. Alles zusammen, das ist Reset in menschlichen Beziehungen. Uns wird vergeben. Und darum kann ich auch anderen vergeben. Und wenn wir uns immer wieder neu auf den Erneuerungsprozess von Geist und Denken, wie der Paulus sagt, wenn wir uns darauf einlassen, kann Gott durch uns wirken. Da können wir Gott die Ehre geben, wie wir Beziehungen leben. Wir gehen mal zurück zu den Malediven. Wir haben 3 Tage Zeit auf den Malediven, um Leuten zu begegnen. Und wir haben wirklich viel gebetet, wir haben uns das Beste gegeben. Nach Epheser 4 eben haben wir versucht, mit den Malediven Gemeinschaft zu haben. Und einfach durch, wie wir Beziehungen zu ihnen leben, etwas von Gott mitzugeben. Hey, und die Leute, die haben das gemerkt, ich sag's euch. Die Hauptstadt von den Malediven, die heisst Male, und das ist so eine Insel, die packtvoll ist bis auf den letzten Quadratmeter. Und ich meinte es, wenn ich mich recht entsinne, dass wir nach 3 Tagen, glaube ich, mehr als ein Viertel von der ganzen Hauptstadt auf dem Schiff gehabt haben, in 3 Tagen. Pro Tag sind etwa 20.000 Leute, nein, ich glaube 15.000, irgendwie so aufs Schiff gekommen. Und wo wir müssen Abschied nehmen nach 3 Tagen, da ist der Hafenmeister in Tränen ausgebrochen, weil er einfach gemerkt hat, hey, bei diesen Leuten ist irgendetwas anders gewesen. Da ist irgendetwas, was wir nicht kennen. Und ich glaube einfach, dass durch die Beziehungen, wo wir nicht explizit etwas von Jesus haben können sagen, dass sie die Malediven einen Funken haben können abbekommen, was sie nicht erlebt haben bis jetzt. Und zwar die heilende und die erlösende Kraft, die wir dürfen haben, von Gott. Ja, das hat mich einfach tief bewegt, dass wir nicht, das Challenge war, versuch nicht mit irgendwie frommen Wort, irgendwie links und rechts irgendwelche Floskeln rumzuhauen, sondern du praktisch missionieren durch Beziehungen. Das hat mich so viel gelehrt nach diesen 3 Tagen und ich glaube, das passt eben auch zu dem Epheser 4 Thema. Gott ehren in dem, wie wir Beziehungen leben. Amen. Ich wollte noch beten. Ja, Jesus, danke vielmals, dass du für uns auf den Reset-Knopf gehauen hast. Dass es uns überhaupt möglich ist, durch dich uns zu erneuern lassen. Das ganze Leben lang. Und ja, du weißt es, es wird uns nicht immer gelingen. Wir werden damals stolpern. Wir werden mal scheitern. Und vergib uns dort, wo das passiert. Und schenk das einfach, dass uns das wirklich bewusst ist, was wir auch von dir erzählen. Einfach in dem, wie wir unsere Beziehungen leben. Und schenk doch einfach, dass Leute merken, dass bei denen irgendetwas anderes ist, wie die Beziehungen leben. Und danke, dass wir all das überhaupt dürfen haben, weil du uns entgegengekommen bist, obwohl wir es nicht verdient hätten. Amen.